Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Stunde rief Jesus vom Heiligen Geist erfüllt, voll Freude aus: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du all das den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so hat es dir gefallen. Mir ist von meinem Vater alles übergeben worden. Niemand weiß, wer der Sohn ist, nur der Vater. Und niemand weiß, wer der Vater ist, nur der Sohn. Und der, dem es der Sohn offenbaren will. Jesus wandte sich an die Jünger und sagte zu ihnen allein: Selig sind die, deren Augen sehen, was ihr seht. Ich sage euch, viele Propheten und Könige wollten sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen, und wollten hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Evangelium Jesu Christi. Ja, nur ein paar kurze Worte zu den Texten heute, sozusagen als Fortsetzung von gestern. Dieser Jubelruf Jesu, der tatsächlich voller Jubel ist im Heiligen Geist, der weist uns auf etwas hin, was sozusagen unser Schicksal als Christen ist. Eine Spannung. Hier die Spannung von Jesus und den Unmündigen, Demütigen auf der einen Seite und den Weisen und Klugen auf der anderen Seite. Die Weisen und Klugen kommen ja hier ein bisschen, die haben hier nichts zu jubeln. Sie haben nicht deswegen nichts zu jubeln, weil sie was wissen oder gescheit sind oder was Gutes fertigbringen oder was leisten. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass jeder von uns wahrscheinlich was anderes, irgendwas hat, worüber er meint, dass er sein Glück realisieren kann. Also der eine über die Fitness, der andere über Leistung, der dritte über Familie, der vierte über Beruf, die fünfte über Schönheit und. Über Publicity, also wir kennen das alle und wir sind nicht frei davon. Das ist hier mit Weiß und Klug gemeint. Dass wir glauben, über irgendein Mittel, wenn wir es nur ordentlich handhaben und anwenden, Glück, Erfüllung und Leben zu finden. Jesus ist da offenbar anderer Meinung. Dieser Jubelruf Jesu steht im Evangelium an der Stelle, wo er sich mehr oder weniger in Galiläa als gescheitert betrachtet. Früher haben die Exegeten gerne vom galiläischen Frühling geredet. Die Leute liefen ihm nach, er hat geheilt ohne Ende. Gepredigt mit Vollmacht, also alles schien irgendwie so voller Aufbruch. Aber wenn man dann sozusagen mal nüchtern den Strich gezogen hat, um zu sehen, was daraus erwachsen ist, zumindest zu dieser Zeit, war seine Bilanz kritisch. Weh euch, ihr Städte am See Genezareth. Ich habe gepredigt und Wunder gewirkt und Sodom und Gomorra hätten sich bekehrt, aber ihr nicht. Und in dieser Erfahrung sozusagen, also jeder von uns wäre enttäuscht und gekränkt gewesen, so viel Einsatz, kein Erfolg. In dieser Erfahrung, ja, der Entblößung, also einer gewissen Armut vor Gott, alles gegeben, nichts erreicht. Das ist die Situation, in der Jesus jubelt. Offensichtlich deswegen, weil er genau darin, in dieser Art von Scheitern oder in diesem Lassen, in dieser Entblößung erlebt, dass er der Sohn ist. Oder um es mit Worten von gestern zu sagen, aus dem Johannesevangelium zu sagen, dass er sozusagen völlig angeschlossen ist oder durchströmt ist von diesem Lebens- und Liebesstrom, der in Gott seinen Ausgang nimmt und alles mit Leben und Würde und Erfüllung erfüllt, wohin er kommt, wo er aufgenommen wird. Und das macht genau die Spannung, in der wir stehen. Einerseits sind wir als Menschen nicht frei, die meisten von uns nicht frei, über irgendwelche Mittel ihre Erfüllung zu suchen. Immer wieder. Und wir hängen so sehr daran, dass es uns schwerfällt, die aus der Hand zu geben. Und wenn man es nur ein bisschen versucht, dann melden sich irgendwie schlechte Gefühle oder schlechtes Gewissen. Ja, klar, weil man das, was man sozusagen als Weg zum Glück identifiziert für sich, auslässt. Damit riskiert man, das Glück auszulassen. Und von daher muss man erstmal die Spannung ertragen, die dieses schlechte Gewissen oder heute wieder nicht fleißig gewesen, heute wieder nicht gejoggt, heute wieder nicht Meditation geübt, die das macht, muss man erstmal ertragen. Aber genau in diesem Ertragen, im Ertragen dieser Spannung geschieht auch so ein bisschen Loslösung von dem Mittel und vielleicht eine Ahnung von der unvermittelten, von dem unvermittelten Lebensstrom, den man empfangen kann, wenn man sich lassen kann. Wenn man die Mittel lassen kann, wenn man unmündig wird, wie es hier heißt, demütig vor Gott. Das heißt, irgendwie sowohl erfährt, dass man nichts vorweisen kann vor Gott, als das auch weiß, dass man von sich aus sein Glück letztlich nicht schmieden kann. Zumindest nicht das, das von Gott kommt und nach dem wir Menschen uns sehnen. Nach dem alle sich sehnen. Die Propheten und die Könige wollten sehen, was ihr seht, nämlich einen Menschen, der völlig gelassen aus diesem Strom Gottes lebt, diesem Lebens- und Liebesstrom Gottes lebt. Also da tut sich eine Spannung auf, in der wir stehen, eine Spannung in uns, die es immer wieder zu ertragen gilt. Und auch eine Spannung zu vielem, wie es in unserer Gesellschaft läuft, wo das eben sehr verbreitet ist, über Mittel mehr von allem irgendwie zu einem glücklichen und erfüllten Leben zu kommen. In der Spannung stehen wir. Und in dieser Spannung sind wir immer wieder gerufen, uns zu entscheiden. Von der Spannung hat auch die Lesung gehandelt. Aus dem Epheserbrief: demütig, friedfertig, geduldig, ertragt einander in Liebe. Das wird ja dann zum Problem, wenn der andere mir Anlass zum Ärger gibt, wenn ich schon merke, wie die Ungeduld an meinen Nerven zerrt, wenn der andere mich kränkt oder überhaupt anders ist, als ich mir das vorstelle, dann wird es ja ernst mit dem Ertragen einander in Liebe. Und mit der Demut wird es dort ernst, wenn ich merke, dass das Leben, die Wirklichkeit einfach nicht so ist, wie ich es mir wünsche oder denke oder erwarte. Also an all diesen Stellen gerate ich in Spannung. Und es geht eben darum, die Spannung nicht sofort aufzulösen, sondern erstmal die sozusagen ein bisschen kennenzulernen, in die hineinzugehen, vielleicht auch wirklich mit ihr leben zu lernen, bis man deutlicher sieht, was jetzt zu tun ist. Pfingsten ist der Geburtstag der Kirche und die Kirche erinnert uns gerade in den Sakramenten, vor allem in der Taufe und in der Eucharistie, immer wieder dran, dass zum Weg des Christen das Ertragen dieser Spannung irgendwie wesentlich ist. Also, wie kommt das neue Leben zustande in der Taufe? Der Mensch geht erstmal unter. Da muss etwas sterben an ihm. Also im Duktus jetzt dieser Texte würde ich sagen, es muss sterben, die Mittel, die er gewöhnlich pflegt, anzuwenden, um glücklich zu werden. Also die Fitness oder der Erfolg oder das Essen oder Schlafen oder Lust haben oder irgendwas oder Anerkennung. Da muss er lernen, weniger zu tun. Also da geht er unter, und wenn er wieder hochkommt aus dem Wasser, kriegt er das neue Kleid an, das Taufkleid, schön weiß. Wird er eine neue Schöpfung? Erfährt er sozusagen in diesem Untergehen und Lassen, erfährt er etwas von diesem unmittelbaren Lebensstrom, der von Gott kommt? Ja, und in der Eucharistie, in der wir immer wieder die Gegenwart der Hingabe Jesu feiern, der sich, also denkt nur an diese Ölberg, ich hätte aber gerne, aber dein Wille ist, das ist ein Dilemma, in dem wir auch dauernd stecken, der es irgendwie vermag, sich dem zu stellen, was er für den Willen Gottes ansieht, was er merkt, was er tun soll, und über den Verlust des eigenen geradezu in seine Auferstehung und Herrlichkeit hineinstirbt. also in einer Weise zu leben vermag, die für den, der sehen kann, zum Beispiel den römischen Hauptmann, schon durchglänzt ist vom Licht Gottes. Und das stellt sich für uns im Alltag immer wieder ganz konkret. Also da ist die und die Aufgabe, oh, jetzt schon wieder das. So. Da kommt dann wieder der und der Mensch, oh, muss der schon wieder kommen. So. Also so gibt es tausend Alltäglichkeiten, wo wir gefordert sind, sozusagen unsere Lüste und Wünsche und Vorstellungen zu lassen und uns dem zu stellen, was der Moment von uns verlangt. Das ist immer wieder die Herausforderung. Und dem ist zugesagt, das Leben aus diesem Strom Gottes heraus. Der Jubel oder die Freude, die das bedeutet, das ist nicht immer so, wie wenn einer einen Witz erzählt und dann freut man sich und lacht, ja, oder gibt halt irgendeinen konkreten Anlass. Das ist sozusagen auch schön und an der Oberfläche. Aber die Freude, um die es geht, ist eine Freude, die sozusagen in den Zellkernen sitzt, die noch in irgendeiner zurückgenommenen, zweifellos Form da ist, wenn es oben gar nicht mehr lustig zugeht. Das ist wirklich eine Freude, die die Zellen erfüllt. Die da ist, ohne dass es einen äußeren Grund dafür gibt. Und diese Freude wächst auf die Weise. Ja, also wenn ihr dann nachher zu Hause geht, oder auch wir, die wir hier bleiben, ist ein bisschen was zu tun. Möge der Herr uns dazu beistehen.